Anke Schöne und der Coach, der etwas andere Coaching-Podcast mit Sepp und Chris.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Der Schöne und der Coach und damit herzlich willkommen aus der neuen Zentrale für frischgebackene systemische Business Coaches. Neben mir der einzigartige, der großartige 33-Minuten-Mann Christoph Kohr.
Und neben mir auch ein herzlich willkommen an den Digital Native gefangen im Körper eines Boomers, wie ich gestern gelernt habe, was mich wirklich herrlich amüsiert hat. Mein lieber Sepp, herzlichen Glückwunsch an uns beide. Pauken und Trompeten, ja. Fanfaren, alles.
Absolut, vielen Dank, Christoph. Und das Thema Boomer oder Digital Native im Boomer-Körper, das ist tatsächlich etwas, was mich sehr getroffen hat. Ich möchte hiermit nochmal klarstellen, ich gehöre nicht zur Generation der Boomer. Ich bin definitiv Gen X, aber Generation Boomer, nee, sorry.
Okay, das gebe ich einfach mal weiter an Matthias. Aber du, wir haben ja die Zertifizierung nicht alleine bestanden, sondern wir haben ja noch neben uns 14 andere vortreffliche Coaches, die jetzt am Markt tätig sein werden können oder einfach diese Skills jetzt haben. Wer hat denn mit uns die Ausbildung mit abgeschlossen? Wen dürfen wir denn jetzt hier mitfeiern?
Oh ja, gute Idee. Lass die nochmal alle grüßen. Also wir haben die Caro mit K, wir haben den Nico mit C, wir haben die Berenike, wir haben den Carsten, wir haben die Laura, wir haben den Sascha, wir haben die Janina, wir haben die Kathleen, wir haben die Britta, wir haben die Birgit, wir haben die Silke, wir haben die Claudia, wir haben die Caro mit C und wir haben die Sonja. Nochmal ein fettes herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle aus dem Der Schöne und der Coach Studio.
Fühlt euch herzlich gegrüßt, liebe Stravis. Es war eine wundervolle Reise und wehmütig schauen wir auf dieses Ende, aber wir bleiben ja uns alle verbunden und in Kontakt. Das behalten wir, glaube ich, im Herzen. Das war eine ganz tolle Reise. Sepp, weißt du, was mir am Wochenende noch passiert ist?
Nee, hau raus.
An unserem Prüfungswochenende in der Pause laufe ich an dem einen Raum vorbei und da steht die Susanne Ringen, lieben Gruß, eine der Dozentinnen und wir kommen so ins Gespräch und dann sagt sie, Mensch, wie läuft es denn mit eurem Podcast? Und ich so, ja du, das geht voran. Und dann sagt sie, du, ich empfehle euch hier, ihr steht auf meiner Liste. Und dann gehe ich so rein in den Raum und dann stehen wir da auf tatsächlich dieser Leseliste als erster Podcast. Ich bin erstmal 3 Meter größer geworden, habe mich gefreut wie Bolle und dachte mir so, alter Schwede, wie geil ist das denn? Shoutout an Susanne Ringen, danke für den Support bisher und das war Wahnsinn. Ich habe gleich mal ein Foto gemacht.
Ach komm, hör auf, ja, das Foto musst du mir mal schicken. Das war dann BC14.
Ja, BC14.
Modul 8 oder so. Ja, dann auch nochmal einen fetten Gruß an BC14, nur für den Fall, dass ihr uns hört. Macht ihr bestimmt. Ihr schafft das schon. Bald seid ihr dran. Weißt du, was mir Verrücktes passiert ist?
Nee, hau raus.
Ich habe einen anderen sehr erfolgreichen Podcaster getroffen, kurz vor der Prüfung, jetzt am Wochenende. Der fuhr mit seinem Porsche an mir vorbei und hat seine Freundin abgeholt. Deswegen hatten wir auch keine Zeit, miteinander zu reden. Der Glashäufer Umlauf. Also bald haben wir genauso viele Follower wie du. Also lieben Gruß auch hier nochmal an der Stelle an Klaas.
Ja, also gerne abonnieren. Wir arbeiten uns weiter davor. Es macht einen Heidenspaß und danke, dass du deine Promi-Geschichten mit uns teilst. Mir passiert sowas nicht, aber ich hoffe auch mal. Ja. Sepp, aus dem letzten Podcast erinnere ich mich, dass wir eine Wette hatten, die du kläglich verloren hast. Also kläglich, du hast sie halt verloren. Naja,
komm, hör auf. Also kläglich würde ich jetzt nicht sagen.
Ne? Verloren ist verloren.
Okay. Ja.
Du hast recht. Ich hab auch keine dramatische Aufgabe für dich. Aber nachdem ich jetzt nun weiß, dass du begeisterter Golfer bist, würde ich mich freuen, wenn du im Verlaufe dieses Interviews, was wir heute noch führen, wir haben auch noch was Tolles vorbereitet, so 3 wirklich typische Golfsprüche mit einflechten könntest. Aber so ganz nonchalant, dass es, als wenn es nichts anderes auf der Welt gäbe, dann einfach 3 ganz wundervolle Golfzitate oder Sprüche bitte mit Einfluss finden.
Ja, gut. Spielschulden sind Ehrenschulden und das mache ich natürlich sehr gerne. Das ist lustig, wenn du dich so freust und der Stefan hat es ja in der letzten Folge schon gesagt, wir können uns ja tatsächlich bei diesem Podcast auch sehen. Es ist so lustig, wie dein unrasierter rund um den Mundbart tanzt, wenn du dich freust.
Vielen Dank, dass wir es im ersten Take rausgenommen haben. Okay, Du, wir haben aber auch, um da mal schnell drüber hinwegzugehen, eine kleine Intro-Übung oder Inspiration mitgenommen. Erzähl mal ganz kurz, oder mitgebracht, besser gesagt. Erzähl mal ganz kurz.
Genau, und das geht so ein Stück weit zurück auf Modul 1. Da war ja die sehr schwere Aufgabe, einfach nur mal ohne zu werten zu beschreiben. Und ich würde dich jetzt einfach mal bitten, zum Beispiel den Raum, in dem du sitzt, gerade zu beschreiben und das mal völlig wertungsfrei.
Also ich sitze gerade bei mir im Wohnzimmer. Ich sitze an unserem langen Esstisch. Wir haben leider kein Arbeitszimmer. Das ist ein brauner Esstisch, braunes Holz. Hier hängen zwei Lampen direkt drüber. Wir haben hinter dem Esstisch eine offene Steinwand. Und ich sitze hier etwas verkrümmt an unserem Mikrofon, damit wir hoffentlich guten Sound haben. Die Sonne scheint. Und hier hängen auch noch zwei, drei Bilder. Ein etwas älterer Blumenstrauß steht hier noch rechts. Und das ist so die Beschreibung meines aktuellen Standortes. Aber durch die scheinende Sonne. Und jetzt wird's schwierig. Nee, Punkt. Eigentlich muss ich hier Punkt machen.
Ja, du hast trotzdem das Wort leider benutzt. Ne? Leider haben wir nicht. Und dann hast du auch noch gesagt, ich sitze hier mit meinem gekrümmten Rücken, um ins Mikrofon sprechen zu können. Auch das war so an der Grenze zur Wertung hin. Und das zeigt halt eben sehr schön, dass es tatsächlich sehr schwer ist, einfach nur zu beschreiben, ohne dabei in eine Wertung zu gehen.
Ja, gerade auch beim Feedback. Das, was ich wahrgenommen habe, nicht gleich zu interpretieren, um dann den anderen auch beim Annehmen des Feedbacks nicht zu verlieren. Also das wollten wir einfach mal so als kleinen Impuls für den Alltag, für Führungskräfte, für Kollegen, für aber auch das persönliche Miteinander mitgeben. Vielleicht bringt es dem einen oder anderen was. Wir haben aber natürlich heute auch noch viel mehr mitgebracht. Wir sind ja Containment, wir haben unterhaltsame Inhalte, aber auch natürlich was zum Mitnehmen. Sepp, was ist heute das Thema unseres Podcasts?
Genau, für heute haben wir was richtig Großes vorbereitet, wie ich finde. Denn es geht so ein Stück weit um die Abgrenzung zwischen Coaching und Psychotherapie. Ich denke, dass das tatsächlich etwas ist, was wir als Coaches auch in unseren täglich stattfindenden Sitzungen mit unseren Klientinnen durchaus auch mal erfahren. Das ist so die Grenze, wo wir uns selber fragen, naja, ist das etwas, wo ich als Coach noch helfen kann oder ist das etwas, wo ich einen Experten, eine Expertin zu Rat ziehen muss oder womöglich auch sage, ich muss dieses Coaching-Verhältnis auflösen und den Klienten, die Klientin dann eben an einen Experten, an eine Expertin weiterzugeben.
Wir versuchen auch, den ein oder anderen Blick noch auf dieses Thema zu werfen, was darunter noch fällt, wie man dem vielleicht auch noch ein bisschen positiver begegnen kann. Und weil du Expertin sagst oder Experte, wir haben uns wieder mal eine Expertin eingeladen, die dem Thema, glaube ich, eine Menge noch mitgeben kann oder viele Beiträge leisten kann. Und so, jetzt kommen wir zu unserem heutigen Gast. Eine wunderbare Person. Sie ist Teamlead Recruiting einer Berliner Boutique-Personalberatung. Sie ist Psychologin. Mittlerweile ist sie aber auch systemische Business Coach. Vor allen Dingen ist sie aber eine tolle Frau und eine wunderbare Kommilitonin in der Ausbildung zum Coach. Und, das habe ich gestern nochmal gelernt, sie ist der Beweis, dass Tiefe und Erfahrung in den Themen keine Falten brauchen. Herzlich willkommen, liebe Laura Grünke. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Christoph, für das nette Intro. Vor allem der letzte Zusatz lässt mich doch gleich etwas weniger nervös sein im Hinblick auf meinen 30. Geburtstag im nächsten Monat.
Oh Gott, siehst du jung?
Wie bitte?
Oh Gott, siehst du jung?
Alter, liegt im Auge des Betrachters oder wie heißt es so schön? Nee, vielen Dank an euch beide für die Einladung. Ich freue mich und fühle mich geehrt, in eurem Podcast als Gast dabei sein zu dürfen. Und auch mal Glückwunsch an euch nach diesem aufregenden, spannenden Wochenende. Ihr dürft euch jetzt auch, genau wie ich, systemische Business Coach nennen.
Ja, Glückwunsch zurück.
Genau, ein großes herzlichen Glückwunsch natürlich auch an dich. Vielleicht für dich noch zur Info, Laura, ich habe hier so eine kleine Wette laufen mit dem Christoph. Ich muss so ein bisschen was erfüllen noch. Deswegen sage ich noch mal in Richtung Christoph, guter Schlag, Christoph. Nur das Grün ist woanders. Nette Anfangsfrage. Aber Laura, was ich eigentlich von dir wissen möchte, gerade am Anfang, ist, du arbeitest in den sozialen Netzwerken mit einem Pseudonym, mit Psycho-Coach Laura. Und da würde ich natürlich gerne wissen, wie ist es zu diesem Namen gekommen? Und was kannst du uns sonst noch so über dich erzählen?
Ja, dann nehme ich euch sehr gerne mit. Ich muss auch direkt ein bisschen schmunzeln, weil ich das Gefühl habe, der Name ist jetzt schon zu so einer kleinen Marke geworden. Natürlich im Klein-Klein, aber ich merke schon, dass ich sehr oft inzwischen darauf angesprochen werde, aus unterschiedlichen Richtungen. Finde das ganz spannend zu beobachten, weil nicht alle am Anfang so begeistert waren von meiner Namensfindung. Ich hatte schon länger im Kopf, dass ich irgendwie Lust hätte, ein paar Inhalte von dem, was ich so lerne, was mich selber begeistert und inspiriert, auch mit der einen oder anderen Person da draußen zu teilen. Wollte dafür aber nicht unbedingt meinen privaten Insta-Account nutzen. Und hatte dann mal wieder eine längere Zugfahrt vor mir. Sepp, du kennst es ja auch, in der Deutschen Bahn kann man die eine oder andere Stunde verbringen und habe die Zeit dann im Sommer einfach mal dafür genutzt, mir Gedanken zu machen, wie so ein zweiter Insta-Account denn genannt werden könnte. Und habe darüber nachgedacht, was mich so ausmacht. Und das ist irgendwie die Psychologie und jetzt auch das Coaching, womit ich mich einfach gerne beschäftige und auseinandersetze. Und auch gerne mein Umfeld daran teilhaben lasse, ob sie nun möchten oder nicht. Und dachte, bei Insta hat vielleicht jeder selber die Möglichkeit zu schauen, ob sie interessiert oder nicht, als wenn ich es in meinem Umfeld einfach nur umerzähle. Und hänge mich aber ungerne zu hoch auf und wollte so ein bisschen niederschwelliger und vielleicht auch mit ein bisschen Humor gestalten und kam dann auf Psycho-Coach. Kam dann nach der Bahnfahrt auch ganz happy bei meinem Freund an und habe ihm direkt von meiner tollen Idee erzählt. Und er fand es erstmal komisch und meinte, das ist ja merkwürdig. Was denken die Leute, wenn die da irgendwie Psycho lesen? Bei mir ist es aber oft so, dass ich mir seine oder auch andere Meinungen gerne einhole, aber letztendlich, wenn ich von was überzeugt bin, dann doch einfach dranbleibe und habe mich da durchgesetzt und bin bei meinem Namen Psycho-Coach geblieben.
Naja, warum? Vielleicht so ein bisschen auch mal die Sichtweise deines Freundes zu entschuldigen oder zu erklären. Wahrscheinlich hat er beim Thema Psycho auch mehr so an Leute wie mich gedacht, die dann total austilten, wenn die Deutsche Bahn mal wieder nicht performt und deutlich zu spät ist. Also an der Stelle kann ich ihn dann durchaus verstehen.
Laura, deine Bescheidenheit ehrt dich. Das hat sich auch schon durch die ganze Ausbildung gezogen. Du hast immer wieder wertvolle Beiträge gebracht und ich glaube, du wirst auch heute eine Menge beisteuern können. It's all about branding. Ich glaube, dass der Name verfängt. Bei mir hat er auf jeden Fall verfangen und du hast ja auch schon so ein bisschen von deiner Ausbildung, von einem Studium in Psychologie gesprochen. Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen mehr zu deinem Ausbildungshintergrund erzählen, weil du bringst ja einiges mit aus der Richtung.
Sehr gerne. Genau, ich habe klassisch nach dem Abi, auch wenn es ein sehr gutes Abi war, mit einer kaufmännischen Ausbildung begonnen in einem großen Medienkonzern, weil ich einfach Lust hatte, erstmal zu arbeiten und ich wusste immer, ich möchte doch studieren, aber ich wollte auch etwas studieren und auch wissen, was ich danach mit dem Studium anfange und nicht einfach irgendwas drauf zu studieren. Und habe während der Ausbildung einige Personalbereiche kennengelernt und damit ganz tollen Wirtschaftspsychologinnen, aber vor allem auch Psychologinnen zusammengearbeitet und fand das wirklich inspirierend. War dann nach der Ausbildung auch noch für ein Praktikum im Ausland in New York eine Zeit, auch im Personalbereich, habe mich mit Compliance-Themen auseinandergesetzt. Und habe mich dann nochmal für das Vollzeit-Psychologiestudium entschieden, auch ganz bewusst für die reine Psychologie, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte wirklich das Verhalten von Menschen, die Psyche von Menschen von Grund auf verstehen und wirklich erstmal verstehen, was bedingt unser Verhalten, wie entwickelt sich das? Um dann am Arbeitsplatz anzusetzen und zu sagen, okay, die Menschen bei der Arbeit, das, was sie da zeigen, das hat einen viel tieferen Ursprung. Ich fand das einfach sinnvoller im Vorgehen. Das hat mich auch einfach interessiert. Ich mache auch oft gerne das, was mich von Grund auf interessiert. Ich glaube, nur dann kann man wirklich erfolgreich sein. habe dann eben das Wirtschaftsstudium gemacht, da auch wieder einige Erfahrungen eher in der Wirtschaft gesammelt, aber auch den klinischen Alltag mal kennengelernt, weil ich gesagt habe, wenn ich die Inhalte theoretisch lerne, möchte ich auch mal den Klinikalltag kennenlernen, was ich auch eine ganz prägende Zeit fand, bevor ich dann nach dem Bachelor auch schon ins Vollzeitarbeitsleben eingestiegen bin und den Master Psychologie, auch in der reinen Psychologie über die Fernuni Hagen, dann berufsbegleitend in meiner Freizeit mehr oder weniger noch dran gehangen habe. Und danach bin ich dann ja auch recht nahtlos in die Coaching-Ausbildung übergegangen, wo wir uns über den Weg gelaufen sind.
Ja, super spannend. Also den Weg über eine kaufmännische Ausbildung, Compliance, hin zur Psychologie und von da dann wieder ins Coaching. Und deswegen haben wir dich natürlich auch eingeladen, weil du diese gigantische Expertise mitbringst. Und jetzt möchten wir uns auch heute darüber unterhalten, wo ist da die Grenze? Und deswegen haben wir uns gedacht, wir bringen dich mit dazu und du hilfst uns mal so aus dem Coaching-Alltag zu erkennen, wo ist beim Coaching dann die Grenze erreicht? Wo fängt dann Psychotherapie an? Und da würde ich dann mit so einer Frage mal anfangen. Wie unterscheidest du das selber? Wo ist für dich die Grenze zwischen Psychologie und Coaching?
Es ist eine schwierige Frage an der Stelle, weil die Grenzen immer verschwimmen beziehungsweise auch ein Stück weit individuell sind. Ich glaube, der grundlegende Unterschied ist erstmal zwischen Personen, die jetzt Coaching kommen oder auch gehören und Personen, für die eine Psychotherapie besser ist, ist der Krankheitsfaktor. Menschen im Coaching sind erstmal psychisch gesund, kriegen ihren Alltag auf die Reihe, sehen aber Entwicklungspotenzial, Optimierungspotenzial, vielleicht auch oder wahrscheinlich auch Herausforderungen und Schwierigkeiten, die sie verbessern wollen, an denen sie arbeiten wollen, aber sind erstmal gesund. Personen in der Psychotherapie haben einen Krankheitsfaktor. Also die haben Themen, die recht ähnlich sein können wie Themen, mit denen man in ein Coaching kommt, aber die einfach einen hohen Leidensdruck mitbringen und nicht mehr in der Lage sind, ihr Leben vollumfänglich gut zu meistern.
Könntest du das vielleicht mal mit einem Beispiel untermauern, wie du das meinst? Also wo da die Unterschiede liegen?
Klar, gerne. Als Beispiel können wir doch gerne eine Prüfungssituation nehmen. Da waren wir am Wochenende nochmal drinne und der eine oder andere hat gemerkt, dass es doch auch wieder herausfordernd ist, in einer solchen Prüfungssituation zu sein. Und ich glaube, wir alle haben im Berufsleben immer mal wieder Prüfungssituationen oder zum Beispiel müssen wir in einem großen Meeting irgendwie einen Vortrag halten. Also auch so eine Vortragsangst kann ja auch vorkommen, also so ein klassisches Thema, mit dem man auch in Coaching kommen kann. Ich habe da eine Prüfung bevorstehen, wie auch immer die dann aussieht und möchte mich da einfach gut drauf vorbereiten. Klingt erstmal harmlos als Thema, würde ich sagen, würde jeder Coach oder viele sicherlich annehmen, kann aber auch umschwenken. Wenn die Prüfungsangst so weit geht, dass die Person zum Beispiel nachts seit Tagen, Wochen nicht mehr schlafen kann, wirklich niedergeschlagen ist, sich zum Beispiel am Wochenende auch nicht mehr aufraffen kann, irgendwas anderes zu machen, sich vielleicht sogar bei der Arbeit krank meldet aufgrund von Angst vor dieser herausfordernden Situation, vielleicht ist sogar das nähere Umfeld beeinflusst, weil die Beziehung zu der Partnerin, zum Partner, zu Freunden darunter leidet, weil man sich zurückzieht, weil man sich vielleicht nicht traut, das dem gegenüber zu äußern. Das wären für mich alles so Warnsignale, wo ich sage, okay, vielleicht ist das pathologisch tiefer liegend und hat so einen großen Einfluss auf das gesamte Leben der Person, dass man der Person auch gut raten kann, sich psychologische, psychotherapeutische Hilfe zu suchen, um das Thema wirklich tiefer liegend aufzuarbeiten.
Das ist für mich ein super spannendes Thema. Ich denke da auch noch so an die Zeit zurück, als ich Zivildienst gemacht habe und im Krankenhaus gearbeitet habe. Und da gab es Patientinnen und Patienten, die mussten auch mal in die Psychiatrie gebracht werden. Und es war für mich dann nicht immer direkt sichtbar, dass da ein psychologischer Fall vorliegt. Jetzt war das schon sehr speziell, weil auf dem Weg dorthin war klar, naja, okay, das ist jetzt eine Patientin, ein Patient mit eben einem solchen Thema. Aber im Coaching stelle ich mir das nochmal deutlich schwieriger vor. Wie gehst du denn als Coach an das Thema dran? Was sind für dich so Alarmglocken, wo du sagst, okay, halt, stopp, hier kann ich auf keinen Fall weitermachen?
Ja, es ist eine gute Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Also es gibt sicherlich das ein oder andere Signal, wo ich aufleuchte. Letztendlich ist es aber auch nichts, was man innerhalb von ein paar Minuten Gespräch herauskristallisieren kann. Auch in der Psychotherapie arbeitet man ja erstmal mit einer umfangreichen Diagnostik, um zu schauen, was da wirklich hintersteckt, ob da ein Krankheitswert hintersteckt. Und im Coaching ist es ja auch so, man hat erstmal ein Vorgespräch, bevor man ins Coaching einsteigt, wo man schon das ein oder andere raushört, aber sicherlich nicht alles. Ich bin da natürlich besonders hellhörig, einfach weil in meiner Betitelung ja auch der Begriff Psychologin drinsteht, was bei dem einen oder anderen dann ja auch triggert, okay, bei der kann ich vielleicht auch das oder das Thema mit anbringen. Muss natürlich auch dazu sagen, dass ich keine psychotherapeutische Ausbildung habe und da auch liebend gerne an die Fachkolleginnen weiterleite, die da einfach mehr Expertise oder andere Expertise, muss man vielleicht sagen, mitbringen. Was ich dann ganz gerne mache, gerade so im Auftaktgespräch, so ein bisschen spielerisch versuchen einzuleiten und herauszuhören, ob vielleicht auch ein therapeutischer Background vorliegt, also die Person vielleicht schon mal in therapeutischer Behandlung war, indem ich nicht nur nach Coaching-Sessions frage, sondern auch sage, oder ne, psychologische, therapeutische Begleitung schon mal in Anspruch genommen wurde, weil es ja vom Ablauf an sich ähnlich ist. Wir bedienen uns vieler ähnlicher Methoden, wir haben ähnliche Ziele, wobei in der Psychotherapie natürlich gerade diese tiefer liegende Problematik ein Stück mehr in den Fokus gerückt werden muss, natürlich auch, weil da wirklich eine Veränderung, die tiefer liegend ist, stattfinden muss und wir im Coaching ja sehr klar zielorientiert unterwegs sind und den Blick deutlich stärker in die Zukunft richten. Ich hatte da vor einiger Zeit auch mal einen Coachee, der aus einer längeren beruflichen Auszeit kam, aufgrund von psychischen starken Belastungen, der jetzt aber den beruflichen Wiedereinstieg gesucht hat und da einfach ein Stück in seinen Kompetenzen gestärkt werden wollte, um für sich nochmal klar zu machen, okay, was waren jetzt eigentlich meine beruflichen Kompetenzen? Wo ich im Vorgespräch aber klar gemacht habe, für was ich in dem Setting da bin, ne, worüber wir sprechen können und wo vielleicht Themen sind, die dann doch eher wieder in die psychotherapeutische Begleitung gehen. Er hat mir aber sehr klar vermittelt, dass er die Unterschiede kennt, worum es ihm wirklich im Coaching geht. Ne, und ich habe das Coaching auch angenommen. Und war da natürlich sehr behutsam und habe beobachtet, ob ich doch irgendwie merke, okay, das ist doch so eine starke Belastung für ihn, das ist vielleicht in einem anderen Setting besser aufgehoben. Letztendlich würde ich da aber immer an die eigene Wahrnehmung appellieren. Ich glaube, wir haben alle ein ganz gutes Einfühlungsvermögen. Und wenn man selber merkt, okay, das geht in eine Richtung, wo meine Kompetenzen vielleicht nicht die richtigen sind, sollte man das auch offen der Person spiegeln und sich selber eingestehen. Und man kann es ja auch, oder muss man ja auch, was anderes bleibt eigentlich übrig, auf sich selber beziehen. Dass man sagt, okay, ich merke, meine Kompetenzen sind hier, glaube ich, an der Stelle nicht die richtigen. Ich habe da aber einen guten Kontakt, ich habe eine Empfehlung, wo du genau mit dem Thema hingehen kannst und vielleicht besser aufgehoben bist. Wie siehst du das? Um dann wieder mit einer offenen Frage reinzugehen an der Stelle. Das ist das, was ich dazu an der Stelle sagen kann.
Was sind bisher so deine Erfahrungen? Wie viele Leute vor Erfahrung mit entsprechender Therapie haben?
Gute Frage. Mein Gefühl ist zu wenig. Das ist auch was vielleicht ganz gut anknüpft an das, was der Stefan Limprecht in eurer letzten Podcast-Folge gesagt hat. Dass es ja im Coaching wirklich eine deutlich andere Wahrnehmung inzwischen gibt, als es früher der Fall war. Früher war es eher so, okay, wer Coaching nimmt, oh Gott, der verliert bald seinen Job. so nach dem Motto. Und heutzutage ist es eher die Ansicht, oh, wer ein Coaching bezahlt bekommt von seinem Arbeitgeber, dem steht eine tolle Karriere bevor. Der wird wirklich gefördert und unterstützt. Und genau so sollte es auch ein Thema Psychotherapie sein. Es sollte eher einer Gesellschaft vermittelt werden, okay, hey, wer bereit ist, sich psychotherapeutische Stunden zu nehmen, der ist wirklich an seiner Gesundheit interessiert und tut was für sich. Und es sollte einfach ein Thema sein, wofür man sich nicht schämt, sondern im Gegenteil, wo man Mut zugesprochen bekommt. Einige Dozentinnen oder einer ganz explizit ist mir auch sehr im Kopf geblieben aus meinem Bachelorstudium, der öfter gesagt hat, die Personen, die in psychotherapeutischer Behandlung sind, sind oft dort wegen Personen, die besser in psychotherapeutischer Behandlung sein sollten. Der hat öfter auch solche Aussagen gebracht, die mich sehr geprägt haben. Eine andere war vielleicht auch noch, dass er selbst, obwohl er auch psychotherapeutisch noch tätig war und Klientinnen betreut hat, auch selbst hin und wieder psychologische Begleitung in Anspruch genommen hat, weil er gesagt hat, hey, es gibt doch eigentlich nichts Geileres, als sich einmal in der Woche hinzusetzen, seine ganzen Probleme, seine ganzen Lebensthematiken loswerden zu können und jemanden hat, der einen einfach zuhört und vielleicht noch ein Stück mitgibt, woran man arbeiten kann. Das ist ja auch so ähnlich wie im Coaching, nur dass man im Coaching ja auch nicht, gar nicht die Möglichkeit hat, es subventioniert zu bekommen, zumindest von kassenärztlicher Seite.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr spannender Punkt. Da würde ich mich auch fragen, wieso kann man eigentlich nicht Coaching auch auf Rezept bekommen? Denn am Ende des Tages ist das tatsächlich ja auch etwas, was sehr präventiv wirken kann. Aber das können wir gerne bei einem anderen Talk nochmal besprechen. Laura, du hast gerade gesagt, dass man solche Patientinnen, solche Patienten, wenn man sie denn dann erkennt, zu Expertinnen weiterleiten kann. Wie würdest du das denn angehen?
Es ist auch ein wichtiges Thema, vor allem ein schwieriges Thema aktuell. Ihr wisst ja auch, ich arbeite auch in der Personalberatung in der Gesundheitswirtschaft und Fachkräftemangel ist überall ein großes Thema. Also auch Psychologinnen, Psychotherapeutinnen gibt es leider viel zu wenig. Ich weiß nicht, inwieweit ihr euch auch mit Wartelistenzeiten auskennt. Also teilweise wartet man Monate, ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz. Also da einen guten Kontakt auch als Coach zu haben, wo man solche Personen aus dem Coaching vielleicht hinvermitteln kann, ist, glaube ich, Gold wert an der Stelle. Ich bin glücklicherweise in der Situation, dass ich selbst Psychologie studiert habe und gute Freundinnen habe, die gerade auf dem Weg sind, wirklich grandiose Psychotherapeutinnen zu werden, wo ich dann hoffentlich auch mal hinempfehlen kann. Das sollte sich sicherlich jeder Coach auch ein Stück weit aufbauen. Was es aber natürlich gibt, auch in jeder Stadt, da muss man mal recherchieren, sind Beratungsstellen, gerade bei den Ämtern. Und das sind auch tolle Anlaufstellen für so einen Erstkontakt, um dann in der Region weitervermittelt werden zu können.
Mich würde mal noch interessieren, wie du das dann deinem Klienten nahebringst, den nächsten Schritt zu gehen. Da, vorhin haben wir schon mal das kurz angekratzt, aber ich kann mir schon vorstellen, du kommst mit einem Thema, was dich richtig bewegt, ins Coaching. Das hat dich schon Überwindung gekostet und dann stellst du mit deinem Coach fest, es ist eher was Psychotherapeutisches und du möchtest deinem Klienten ja nicht das Gefühl geben, da ist irgendwas, was jetzt einen Makel hat, sondern möchtest ihn ja eigentlich irgendwie ermutigen, weiterzugehen. Es ist okay, weiterzugehen. Und dieses okay, das sagt sich so einfach, aber ich stelle mir diesen Moment schon ziemlich knifflig vor, dass man da dann kein schlechtes Gefühl beim Klienten hinterlässt. Hast du da einen Gedanken zu?
Total, total knifflig und auch ein heikles Thema sicherlich, was ja auch wieder damit zusammenhängt, dass eine psychologische Begleitung in der Gesellschaft eher als negativ deklariert wird. Ich würde damit ganz viel Wertschätzung reingehen und wirklich sagen, hey, ich finde es super, dass du hier ins Coaching gekommen bist, an dem Thema arbeiten möchtest. Das ist absolut der erste Schritt, um da auch erfolgreich zu sein. Ne, ich merke aber oder ich habe den Eindruck, dass das wirklich auch ein tieferliegendes Thema ist. Ne? Inwieweit hast du auch schon mal darüber nachgedacht, über ein Coaching hinaus daran zu arbeiten und da nochmal tiefer ins Thema einzusteigen, weil das einfach ein Bereich ist, der absolut wichtig ist, aber wo mir persönlich ne, die Kompetenzen fehlen. Also das dann auch auf sich zu beziehen, dass man selber vielleicht nicht in der Situation ist, da die Unterstützung oder Leistung bieten zu können, die die Person wirklich braucht. Letztendlich, entweder die Person nimmt es an oder die Person lehnt es ab. Nichtsdestotrotz hat man so oder so einen Einfluss auf die Person genommen. Ich sage immer, wir sind ja auch in der Verantwortung, ne? Und es kann sein, dass die Person erstmal so reagiert, dass sie dich in dem Moment ablehnt und das ganz blöd findet, was du gesagt hast und das Coaching auch abbricht und vielleicht den Raum verlässt. Letztendlich hast du aber sicherlich was bei der Person ausgelöst, bist deiner Verantwortung entgegengekommen. Und ne, vielleicht, wenn die Person nach Hause geht, nochmal drüber nachdenkt, erkennt sie vielleicht in 1, 2, 3 Tagen, okay, irgendwie war da was dran und ich sollte das mal nachverfolgen. Im Zweifel erfährst du es dann vielleicht auch nie, weil die Person sich bei dir nie wieder meldet. Aber ich sage immer, lieber ein Wort zu viel dazu sagen, als es stillschweigend hinzunehmen, weil letztendlich sollte es einfach ein Thema sein, wo man noch offen drüber sprechen kann.
Und wie kann ich mich da als Coach drauf vorbereiten? Also kennst du irgendeine Art von rotem Telefon, wie man sich eine Art Supervision dann mit einem Psychotherapeuten dann auch mal absprechen kann? Ich meine, das Thema Supervision, das war ja ein essentieller Bestandteil unserer Coaching-Ausbildung, den ich immer als sehr wertvoll wahrgenommen habe. Kennst du ähnliche Ansätze auch in diesem Zusammenhang?
Tatsächlich nicht, aber es ist sicherlich was, womit wir uns alle beschäftigen sollten. Vielleicht sollten wir auch alle zusammen eine Supervisionsgruppe nochmal gründen. Ich glaube, da ist einfach wieder dieser Sparring-Partner vielleicht absolut sinnvoll. Ich weiß, dass in einer, jetzt bin ich auch noch nicht so lange Coach, da noch nicht so viel unterwegs. Ich weiß, dass das in der Psychotherapie aber ein ganz gängiges Thema ist, dass Psychotherapeutinnen in Supervisionsrunden sind, um spezifische Fälle einfach nochmal zu besprechen. Und sowas gibt es sicherlich auch im Coaching-Bereich. Und wenn nicht, wäre das vielleicht genau was, was man da nochmal aufbauen sollte.
Laura, was glaubst du, was ein ganz praktischer, einfacher Ansatz sein könnte, um mehr Positivity in dieses Thema reinzubringen, was jeder tun könnte? Weil mich kratzt es so unter Nägel, als du gesagt hast, das ist in Deutschland nicht so einfach, das hat eher einen Makel und das ist doch eigentlich was Tolles, an sich zu arbeiten. Warum kann man es nicht so sehen? Das wäre ja schon fast so ein bisschen der amerikanische Blick drauf. Und wie können wir jeder für sich mehr Positivity reinbringen, damit das Thema vielleicht auch eingängiger ist, leichter behandelt wird und sich die Leute dann auch sagen, hey, ist doch was Geiles, wenn ich an dem Thema arbeiten kann, damit ich das überwinden kann.
Total. Ich glaube, das bedarf einfach viel Aufklärungsarbeit, darüber sprechen. Ich bin ja auch selbst inzwischen so ein Instagram-Kanal und ich habe da auch schon viele tolle Kanäle entdeckt, die ganz offen mit dem Thema umgehen. Und ich glaube, das ist auch nur da, was ich auch beobachte, dass es ein Markt ist, der wirklich im Wandel ist. Immer mehr Personen möchten sich auch psychologische Hilfe an die Seite holen. Es wird ja auch immer mehr von auch vor allem privaten Krankenversicherungen subventioniert, auch in Richtung Heilpraktikerinnen. Ich habe auch eine sehr gute Freundin, die sich in dem Bereich weiterbildet, die mit mir durchs Psychologiestudium gelaufen ist, weil das einfach Bereiche sind, die immer mehr wachsen. Und ich glaube, was wir alle tun können, ist offen darüber zu reden, das Thema aufzugreifen, zu befürworten, um so hoffentlich da auch langfristig im Coaching-Bereich die Meinung in der Gesellschaft so ein Stück weit drüber zu öffnen.
Kennst du das Sprichwort, unter jedem Dach ein Ach?
Nee.
Ja, das fiel mir gerade so ein, weil am Ende, wenn du mal in deinem Freundeskreis wahrscheinlich fragst oder Bekannte oder Kollegen, jeder hat irgendwie ein krasses Thema, was ihn schon mal bewegt hat. Und es gibt so viele Tabuthemen, die gar nicht angesprochen werden. Und es gibt aber auch viele Leute, die es schon überwunden haben. Und weil du sagtest, darüber reden, ich würde jeden animieren, über die Themen, die er schon mal erlebt hat, einfach mal zu sprechen, einfach mal ein Angebot zu machen und zu gucken, wie die Leute darauf reagieren, damit die sehen, okay, da öffnet sich jemand, weil anders, ich glaube, wenn man sich selber öffnet und da das Angebot dann unterbreitet, dann schafft man es vielleicht auch, andere zu animieren, sich selber auch zu öffnen, und erzeugt dann so irgendwie eine Kettenreaktion. Vielleicht fällt man damit auch mal hin, aber ich glaube, nur so jetzt mal was von sich preiszugeben, vielleicht auch was, was nicht so stark oder wie auch immer dann auf andere wirkt.
Kann ich mich nur anschließen. Was ich auch echt erstaunlich fand, dass zum Beispiel der Anteil unter den Psychologiestudentinnen, die selbst psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, auch in meinem Bekanntenkreis einfach deutlich höher war und ist als in anderen Lebensbereichen. Was ja auch einfach dafür plädiert, dass die Personen da vielleicht ein Stück mehr aufgeklärt sind über psychische Gesundheit, wie wichtig das ist, dass es voll okay ist, sich Hilfe zu holen, auch in den Bereichen. Und man sollte es eher als Geschenk sehen. Man kann sich halt nicht selbst therapieren. Auch was übrigens, was wir im Studium in der ersten Vorlesung so ungefähr in die Hand bekommen haben. Alle, die heute hier sind und das Studium angehen wollen, um selbst ihre Baustellen oder ihre Kindheitserfahrungen zu therapieren, die sind hier fehl am Platz. Und das sind einfach so Themen, die ich mir sehr angenommen habe.
Ja, das ist echt nochmal ein schöner Gedanke. Und ich erinnere mich auch dran, und ich weiß nicht, wie es bei euch beiden war, aber als wir uns auch für unsere Coaching-Ausbildung beworben haben, es war ja so ein kleiner Bewerbungsprozess. Da gab es ja dann auch nochmal so das Einleitungsgespräch mit Thomas. Und da sind die Fragen ja dann auch nochmal gekommen. Da hat dann Thomas ja auch sehr vorsichtig versucht, hereinzuhören und herauszuhören, gibt es da eben irgendwelche psychologischen Themen, um dann eben sicherzustellen, pass auf, das ist absolut okay, aber das ist eben nicht Gegenstand dieser Coaching-Ausbildung.
Stimmt, dass du es nochmal aufgreifst. Ist bei mir völlig in Vergessenheit geraten. Aber jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich auch an das Gespräch mit Thomas und fand das auch super spannend. Dazu passt auch noch eine andere Aussage von meinem Dozenten von damals, dass ja viele Personen auch einfach in Therapie sind, aufgrund von Personen, die nicht den Mut vielleicht aufbringen, sich in Therapie zu begeben. Weil letztendlich bewegen wir uns alle in Interaktionsprozessen und wir können auch nur andere Menschen glücklich machen, wenn wir selbst, glaube ich, zufrieden sind. Und das spiegeln wir auch einfach nach außen wider.
Ich darf natürlich die Wette mit Christoph nicht vergessen. Deswegen sage ich nochmal, ähnlich wie beim Golf, wo der nächste Schlag der wichtigste ist, komme ich jetzt auch nochmal zur nächsten Frage, die da lautet: Laura, warum hast du dich für Coaching und nicht für Psychotherapie entschieden?
Habe ich auch lange drüber nachgedacht. Ich habe die Entscheidung tatsächlich schon getroffen, als ich mich für meinen Masterstudiengang entschieden habe, weil das Masterstudium ohne klinischen Anteil war. Und ohne klinischen Anteil hätte ich nicht die Credits in dem Bereich für die psychotherapeutische Ausbildung gehabt. Entsprechend ist die Tür für mich auch erstmal zu. Ich werde es auch nicht nachholen können, die Ausbildung. Das ist für mich aber völlig in Ordnung. Ich habe die Erfahrung in der klinischen Psychologie während meines Studiums gemacht. Ich habe gesagt, ich möchte es auf jeden Fall mal ausprobieren und dem Thema auch noch mal eine Chance geben. Habe da auf der Sucht- und Entzugsstation einige Wochen mit einer ganz tollen Psychotherapeutin gearbeitet. Habe für mich einfach festgestellt, dass es nicht das Setting ist, in dem ich mich langfristig zu Hause fühle. Ich habe doch auch einfach ein wirtschaftliches Interesse. Ich habe doch auch Lust, mit gesunden Menschen am Arbeitsplatz zu arbeiten. Auch gerne mit Menschen mit Krankheitsfaktor, gar keine Frage. Aber einfach in einem wirtschaftlichen Setting und Personen dort weiter zu bringen, weil ich einfach auch sehe, wie viel Zeit wir Menschen auch am Arbeitsplatz verbringen. Und es ist so wichtig, dass der auch gut ist, dass da die richtigen Menschen, die richtigen Unternehmen zusammenkommen, die richtigen Führungskräfte an den richtigen Positionen sitzen und sich den Herausforderungen, die sich da stellen, auch gewachsen fühlen. Deshalb habe ich einfach für mich die Entscheidung gegen die psychotherapeutische Ausbildung getroffen. Auch so ein Stück weit ein praktischer Aspekt tatsächlich. Man muss bedenken, nach 5 Jahren Studium kommt dann nochmal die psychotherapeutische Ausbildung mit bis zu 5 Jahren und 20.000 Euro. Das ist natürlich auch ein Invest, was man machen möchte. Und wenn man dann halt auch die Arbeitsbedingungen in der klinischen Psychologie sieht, sieht das einfach aktuell nicht besonders rosig aus. Das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, dass es sicherlich auch in meine Entscheidung mit reingespielt hat. Ich wollte aber auf jeden Fall weitermachen. Ich wollte gerade nach dem Studium noch mehr praktische Erfahrungen sammeln und finde Coaching dafür einfach einen ganz, ganz tollen Bereich zur eigenen Weiterentwicklung, zur Arbeit mit Menschen, zum Erlernen von praktischen Methoden, Kompetenzen und habe damit auch jetzt im Nachhinein für mich die absolut richtige Entscheidung getroffen.
Du hast gesagt, in der Psychotherapie sieht es nicht rosig aus. Was meinst du damit?
Naja, also ich sag mal, die Arbeit als Psychotherapeutin, ich glaube, da können wir alle zustimmen, ist herausfordernd, natürlich auch emotional. Es ist was, wo man auch bereit sein muss, sich von abgrenzen muss, was man da auch erlebt, mitbekommt, tagtäglich, das auch für sich zu verarbeiten. Gerade wenn man in Klinikstrukturen unterwegs ist mit dem Fachkräftemangel. Ich habe da wirklich auch Freundinnen, die teilweise die einzige psychologische Kraft auf einer Station sind, also damit völlig überlastet sind, keine Supervision haben, sich selbst noch in Ausbildung befinden und die Patientinnen dort betreuen müssen. Und das ehrlicherweise auch zu einem sehr zu einer sehr geringen Entlohnung. Also in der Ausbildung ist es ja fast nichts. Aber auch danach muss man sagen, ist es nicht besonders viel, was ich einfach wirklich erschreckend finde und wo ich hoffe, dass da im Gesundheitssystem noch was passiert. Also ist natürlich auch kein Wunder, dass wir eher weniger als mehr kompetente Personen in dem Bereich gewinnen können und die werden ja immer nötiger werden.
Ich shifte das Thema jetzt mal ein bisschen und wollte gerade schon ansetzen, aber es war gut, dass Sepp reingegangen ist, weil ich da zu früh den Shift gemacht hätte. Mein Stichwort war Arbeitsplatz. Du hast persönlich drei Rollen, die du einnimmst. Du bist eine Führungskraft, du bist eine Coach und du bist eine Psychologin. Bist du dir deiner drei Hüte immer bewusst und wann setzt du oder wie gehst du damit um, zur richtigen Zeit die richtige Rolle einzunehmen?
Ja, auch ein gutes Thema. Tatsächlich war das auch an der einen oder anderen Stelle während der Coaching-Ausbildung mein Anliegen als Coachee mit den verschiedenen Rollen auch ein Stück weit zurechtzukommen, weil es auf jeden Fall herausfordernd ist. Ich bin mir den drei Rollen sehr bewusst und ich probiere auch sehr bewusst zu differenzieren, wann welcher Hut sinnvoll ist und wann weniger sinnvoll ist. Ist auch eine Fähigkeit, die ich im Studium und jetzt auch im Coaching nochmal vertieft habe, sich den Rollen auch wirklich bewusst zu sein und da unterschiedlich zu agieren. Ich will nicht sagen, dass ich da perfekt drinne bin. Ich glaube, das ist mal nie und das verschwimmt sicherlich immer mal wieder. Aber ich bin mir da schon sehr bewusst. Bei der Arbeit agiere ich sicherlich die meiste Zeit als Führungskraft, aber setze auch mal Coaching-Skills ein. Man merkt an der einen oder anderen Stelle auch mal meine psychologische Komponente zwischendurch. Aber ich probiere da schon ein Stück weit zu differenzieren. Was ich da auch ganz interessant finde, ich hatte jetzt auch in der Zeit einfach mal zum Urlaub, wollte ich mich auch noch ein Stück auf die Prüfung vorbereiten, mit meinem Freund eine Coaching-Sitzung gemacht oder auch in der Vergangenheit mal mit meiner Freundin, einfach aus Übungszwecken. Und da habe ich schon extrem gemerkt, wie ich dann doch switchen kann, was dann ja auch so eine Haltungsthematik ist. Auch ein Thema, was wir sehr intensiv gelernt haben während der Ausbildung. Dass ich probiere, mich dann in die richtige Haltung zu bringen und dann auch so zu agieren. Aber an der einen oder anderen Stelle schwappt dann doch mal was über.
Und würdest du in deiner Führungsverantwortung einem deiner Mitarbeitenden deine psychologischen Kompetenzen auch explizit zur Verfügung stellen und da eine Side-Betreuung anbieten?
Nein, das würde ich nicht machen. Das würde ich nicht machen. Genauso wie ich ja auch kein richtiges Coaching für meine Teammitglieder anbieten kann, weil ich finde, das ist ein Rollenkonflikt. Ich glaube, man kann jemanden nicht psychologisch begleiten und gleichzeitig irgendwie bewerten. Das nicht. Was ich durchaus mache, ist eher so teamübergreifend, dass ich einfach psychologische Themen, die mir besonders wichtig sind, aufgreife. Zum Beispiel vor einiger Zeit habe ich einen Workshop mit aufgesetzt für das Thema Resilienz und Widerstandsfähigkeit, weil ich gemerkt habe, ne, gerade im Recruiting, man arbeitet viel mit Menschen zusammen, man erlebt auch viel. Das ist was, wo man auch mal Widerstandsfähigkeit braucht und Resilienz. Kam ich auch durch einen ganz spannenden Podcast tatsächlich auf das Thema und habe gesagt, okay, lass uns doch mal als Team einen Workshop dazu machen, dass ich euch ein bisschen was mitgebe aus meinem Wissensschatz, was ich über das Thema weiß. Und dann könnt ihr zusammen in kleinen Gruppen erarbeiten, wie ihr eure Resilienz vielleicht ausbauen könnt, was ihr schon mitbringt. Und dann können wir als Team vielleicht alle davon profitieren und sind da im Arbeitsalltag gut aufgestellt. Also das sind so Momente, wo ich dann schon merke, okay, da schwingt dann doch die Psychologin mit.
Ja, und hier schließt sich dann auch sehr schön der Kreis zu Folge 7 mit dem Stefan Limpecher. Du hast es gerade angesprochen. Denn da ging es um die coachende Führungskraft und auch da haben wir dann so ein bisschen über die Trennung zwischen Führungskraft und Coach gesprochen. Und auch da war die Erkenntnis, es sind eher so die Methoden aus diesem einen Bereich, die man dann eben mit in die Führung, in dem Fall eben Coaching, mit in den Bereich der Führung mit einbringt. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sagst du ja auch, es sind eher so die Methoden oder die Erkenntnisse aus der Psychologie, die du dann eben in deinen Arbeitsalltag mit einfließen lässt.
Ja, ist ein guter Vergleich und sehe ich genauso an der Stelle.
Gut, Laura, dann vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Und eine Sache, die ich heute mitnehme, ist der sehr gute Tipp, vorher mal bei der Auftragsklärung nochmal die Erfahrung abzufragen. Das ist etwas, was man, denke ich, sehr gut machen kann, um im Vorhinein schon zu checken, habe ich da eventuell im Coaching nachher ein Thema mit einem psychologischen Thema? Und deswegen ein ganz großes Dankeschön von meiner Seite und Christoph.
Danke auch von meiner Seite, Laura, es war schön, dich hier zu haben. Ich nehme heute deinen positiven Spirit mit in die Richtung, es ist toll, dass ich an mir arbeiten darf und selber damit mehr Mut, wenn ich mal psychotherapeutische Unterstützung bräuchte, da einfach das als Arbeit an mir zu sehen und positiver zu sehen. Das war ein ganz schöner Impuls. Lieben Dank für das schöne Gespräch.
Danke euch für die Einladung und die tollen Fragen.
Und Christoph, ich glaube, wir können noch gar nicht Schluss machen, weil ich muss noch einen Golfspruch raushauen, glaube ich. Ich habe bisher nur zwei gezählt. Aber dann würde ich am Weltnettigkeitstag noch einmal teilen, je härter man trainiert, desto mehr Glück hat man.
Ja, das können wir so stehen lassen. Schöner Bezug auch zum Thema, wenn man die Metaebene sieht. Lieben Dank, dass du deine Aufgabe erfolgreich absolviert hast und lieben Dank fürs schöne Gespräch euch beiden. Dann einen schönen Abend. Ciao.
Tschüss.
Der Schöne und der Coach. Der etwas andere Coaching-Podcast mit Sepp und Chris.